Herzlich willkommen bei
«Fichtel und Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Da sind wir wieder, und zwar mit Folge 171 und mit mir am Philipp Rüegg. Mit dabei der Florian Bodocchi.
Hallo zusammen.
Und der Luca Fontana.
Hallo.
Ja, was haben wir denn heute Lässiges auf dem Programm? Ganz verschiedene Sachen. Wir reden über Activision Blizzard, wo jetzt endlich abgeschlossen ist. Zu 99,9%. Wir reden über Gargoyles, eine legendäre Serie aus den 90ern, die jetzt möglicherweise wieder kommt. Dann haben wir ein kleines Spiel ausprobiert. Wir reden aber in den News darüber, weil es ist ein Serious Game. Darum, in den News sind wir immer serious, sind wir immer ernst. Mhm. Ein Ransomware-Game aus Luzern. Und über Netflix reden wir, wo die gerüchteweise bekannte Preiserhöhung, die jetzt tatsächlich kommt. Dann reden wir über The Fall of House Usher, wo nichts mit dem Usher zu tun hat. Bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe schon gedacht, eine Serie über den Usher. Geil? Nein. Nee. Der Luca wird uns erzählen, warum es nichts mit dem Usher zu tun hat. Und ich rede noch über Spider-Man 2 und Cities Skylines 2. Hm? Mit Cities mit S, habe ich lernen. Aber komm, wir fangen an mit unseren bombigen News.
News. News aus der Tech-Welt.
Wir haben ja eigentlich mit Intel anfangen, aber der Kevin hat sich selber übertaktet und hat jetzt zu heiß mit Fieber und kann darum nicht über die neuesten Intel-Chips reden. Und wir gefunden, nein, wir improvisieren das jetzt nicht selber. Das ist die Vergangenheit oft schlecht angekommen. Stattdessen fangen wir gerade bei unserem zweiten Thema an, nämlich Activision Blizzard. Das ist nämlich gerade noch der letzte Podcast-Folge, ist dort bekannt worden, dass jetzt der Deal wirklich offiziell über die Bühne gegangen ist. Es hat nur knapp 2 Jahre gedauert. Mhm. Ein bisschen länger, als sie prognostiziert haben. Nämlich am 18. Januar 2022 haben sie das bekannt gegeben, dass Microsoft möchte Activision Blizzard übernehmen für 68,7 Milliarden. Ich glaube, mittlerweile sind es ein bisschen mehr.
Weil, wahnsinnige Summe. Immer noch. Finde ich immer noch krass.
Münze.
Ja.
Wie viel? Sie werden doch gerade in den USA wegen irgendwie Steuerhinterziehung, wenn es doch auch noch irgendwie 30 Milliarden von ihnen. Also schon auch noch ein Sümmli.
Ah, oh, shit. Okay. Ja, dann müssen sie noch etwas drauflegen.
Ja. Ruhig, dass das durchkommt. Genau, und eben am 13. Oktober war es dann wirklich final gewesen. Es hat ja wirklich so lange gedauert, weil es halt, die haben das müssen in jedem Land, wo sie aktiv sind. Das haben die Leute immer gefragt, wieso müssen sie da in Europa und Großbritannien und so, wieso müssen sie da endlich irgendwie vor diesen Behörden, von diesen Regulatoren durchgewunken werden? Das ist eben, weil sie natürlich in all diesen Ländern aktiv sind und dann dürfen die dort natürlich auch mitbestimmen. Und ja, genau, wer da am schwierigsten da hat, ist eben eigentlich Großbritannien und vor allem die USA. Die EU hat sie dann relativ gleich mal durchgewunken. Und es ist echt schon noch interessant, dass am Anfang, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, oder ich frage euch gerade, was habt ihr das Gefühl gehabt, wo es bekannt gegeben die Übernahme? Habt ihr das Gefühl gehabt, das geht easy über die Bühne?
Ich habe nicht die Expertise, um das zu entscheiden, aber ich habe es am Anfang recht cool gefunden, so vom Gehören, weil ich weiss noch, vor 2 Jahren sind wir auch viel am Diskutieren über die ganzen mühsamen Themen bei Blizzard, oder mit den ganzen sexuellen Übergriff und Mitarbeit und so weiter. Also das ist ja Activision Blizzard, vor allem Blizzard, ja, mega in der Scheiße gewesen, und eigentlich für mich ist das immer eine Spielschmiede gewesen, wo ich mega bewundert habe und immer mega geile Games gemacht hat und für mich auch ein bisschen so ein Vorzeigestudio gewesen ist. Und dann jetzt halt wirklich nicht. Und ja, Microsoft hat irgendwie getönt, also jetzt kommen die und räumen da den Laden auf und dann finden sie wieder zurück zum alten Zauber. Und darum habe ich das eigentlich am Anfang schon geil gefunden. Aber eben nachher ist es losgegangen mit dem ganzen wird es zu gross, wird es zu monopolisierend? Und dann haben wir eben auch von Argumente ins Zeug werfen. Ja, eigentlich wollen wir gar nicht, dass es zu gross wird, die Firmen, wenn Microsoft kommt. Die sollen eigentlich nicht Call of Duty kaufen, sondern die sollen ein besseres Call of Duty machen, wenn sie ein Stück und so. hat sich bei mir das alles ein bisschen, habe ich mich ein bisschen fast mehr auf der Seite von der Behörde anstellen. So so.
Aber hast du das Gefühl gehabt, weißt du, wo sie es bekannt haben, bist du davon ausgegangen, dass das wird durchkommen? Also weißt, bist du jemals skeptisch, bist du am Anfang skeptisch gewesen? Also, hast,
nein, ehrlich gesagt am Anfang nicht so. Aber wie gesagt, also ich bin wahrscheinlich auch nicht die richtige Person, um da fachmännische Abschätzung können abgeben. Ich weiss nicht, wie sieht es beim Flow aus?
Ja, also es ist halt so ein bisschen Microsoft so zurück in alte Muster oder einfach Kompetenz einkaufen, statt sie selber zu entwickeln. Das ist etwas, was mich allgemein ein bisschen gestört hat. Ich meine, es ist jetzt kein Kleiner, den sie schlucken wollen, sondern halt eben Blizzard. Nein, ich habe schon gedacht, also dass die ganze Aufsicht und das Kartellrecht und so, dass sie dort ein bisschen eingreifen, habe ich mir gut vorstellen. Was mich erstaunt hat, ist, dass die USA sich da mehr anstellt als die EU. Mhm. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ohne auch dort ein Experte zu sein, dass die USA ist so ein bisschen Jägermeier, was so wirtschaftliche Sachen anbelangt. Oder?
Voll.
Dort ist eigentlich ja praktisch so wenig wie möglich irgendwie reglementiert. Hat mich ein bisschen erstaunt. Aber
also ich glaube, ich habe schon den Eindruck, dass es im Fall das immer noch so ist. Also ich habe schon immer noch den Eindruck, die EU schaut da strenger drauf auf viele Sachen. Mhm. Ich glaube, jetzt hier, weil es bei der FTC, das ist eben Behörde der USA, hat es dort ja auch einen Wechsel in der Führung gegeben. Und die genau. haben glaub, wirklich sich wirklich auf die Kappe geschrieben, jetzt sind wir strenger, weil die in der Vergangenheit wirklich so viel Zeugs einfach durchgewunken haben, oder?
Absolut. Und eines der grossen, prominenten Beispiele war ja Disney, wo zuerst Lucasfilm geschluckt hat. In 2014 oder so. Und 2017 ist ja dann noch 20th Century Fox dazugekommen, was ja auch nochmal ein riesiger Fisch ist. Und damals hat niemand wirklich gross blöd. Also es ist natürlich schon geprüft worden, aber es ist dann am Schluss relativ easy über die Bühne gegangen.
Ein Ding hat sich müssen machen. Sie, ein Zugeständnis. Sie haben beim Sport nicht dürfen, Fox ist, glaube ich, ausklammert worden, gell?
Ja, Fox News ist ausklammert
Nein,
worden.
Nein, wegen Sport.
Wegen Sport sogar. Ich weiss um Fox News auf jeden Fall, aber dort ich glaube, mehr will einfach Fox, das Baseball, nicht wollen.
Ich habe gemeint, wegen dem Sport war, weil sie sonst mit ESPN und so, sie hätten dann einfach alles gehabt. Und darum haben sie immerhin dort Fox Sport nicht nehmen.
Okay. Ja, das macht Sinn. Das klingt logisch.
Aber ja, genau, jedenfalls eben Activision Blizzard King, dürfen wir eben nicht vergessen, das ist ja möglicherweise der wertvollere Teil. Das weiss man eben nicht so genau, aber sicher wertvoll genug eigentlich. Aber die Firma heisst jetzt halt nochmal Activision Blizzard. Genau, das gehört jetzt alles zu Microsoft. Aber eben, auch die EU, die es ja eigentlich relativ schnell mal durchgewunken hat, oder schneller eben als die FTC, die dann einfach die Klage verloren hat in den USA und Großbritannien, die aber wirklich dagegen gehabt hat und gesagt hat, nein. Und bei beiden hat es aber zur Folge gehabt, dass sie haben mehr Zugeständnisse gemacht, als man eben eigentlich erwartet hat. Mhm. Also sie haben ja erstens hat's angefangen, sie haben mit verschiedenen Verträgen gemacht, eben so die 10-Jahres-Garantie, dass Call of Duty identisch, also nicht auch so abgespeckt, auch mit allen Skins und dem Zeugs, haben sie versprochen, auch wieder auf anderen Plattformen kommen, eben Nintendo und Sony.
PlayStation.
Sony hat sich ja am längsten dagegen gesperrt und hätten das aber schlussendlich auch unterschrieben. Und wir haben ja auch schon darüber geredet, dass in den Gerichtsverhandlungen in den USA mit der FTC sind ja wirklich Sachen vorgekommen, dass Call of Duty halt schon unglaublich gross ist. Also wirklich Milliarden reinspielt und spielt und darum schon, das ist schon wichtig. Also es ist wirklich einfach, auch wenn man denkt, das ist für Call of Duty immer, aber ja, das ist halt...
Hey, das finde ich so faszinierend. Ich erinnere mich, was allererste ever Call of Duty rausgekommen ist.
Ja.
Ist gleichzeitig Medal of Honor rausgekommen.
Ja!
Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist.
Ja, sicher.
Und ich hab gesagt, hey, das Call of Duty, das wird so abstinken. Medal of Honor ist so viel geil.
Aber es war auch schon gut damals. Call of Duty dort war auch schon gut.
Ja, es ist gut gewesen, aber mich hat halt. Sie sind sich halt ja thematisch sehr ähnlich gesehen und vom Spielprinzip sehr ähnlich gesehen. Und mir hat Medal of Honor viel besser gefallen.
Ja, sicher. Der Sturm vor der Normandie war dort legendär.
Ja. Wow! Ja, voll.
Aber dort ist ja eben, das ist der hohe. Dort hat es nur Zweiten Weltkrieg Games gegeben. Ja. Call of Duty 2, das war wirklich aber ein mega gutes Game gewesen. Dort mit dem Sturm von Stalingrad, wo du als russischer Soldat ohne Waffe so musst stürmen und zuerst musst warten, bis einer verschossen wird, dass du sie kannst holen. Die haben schon geile Games damals gemacht. Oh, genau. Ja. Sind gigantisch gross und eben, jetzt werden die weiterhin dort kommen. Ein weiteres wichtiges Zugeständnis, das sie vermutlich einfach so auch nicht gemacht hätten, sind die Garantien, die es verschiedene Cloud-Services gegeben haben. Zum Beispiel auch bei GeForce Now, dass sie ihre Games dort auch werden anbieten. Eben der Game Pass, wenn es mir recht ist, gibt es jetzt dort auch. Und dort ist etwas sehr Interessantes. Eben, das hat Großbritannien bewirkt, dass sie den ganzen Recht an den Cloud-Games von Activision Blizzard, Vermarktung von diesen Games, die hat für die nächsten 15 Jahre Ubisoft exklusiv. Das heisst, wenn Microsoft Call of Duty auf den streamen, über den den Game Pass, oder? Nur streamen, nicht den normalen Game Pass, einfach das Cloud. Dann müssen sie die Recht auch bieten bei Ubisoft. Finde ich recht interessant. Das haben die wirklich können bewirken, dass Ubisoft die Games die Rechte können kaufen.
Also, was heisst das aber, sorry nochmal, mit Exklusivrecht? Heisst das heisst, dann darf überhaupt Microsoft...
Ja, aber es tut ja Ubisoft bestimmt auch, wenn sie bekommt.
Ah, okay. Also sie müssen quasi das Recht von ihrem Game bei Ubisoft einkaufen, wenn sie es auch wollen.
Krass, okay. Ja, genau. Und meinen, sie wird... Eben, man geht davon aus, dass die auch wieder die bekommen. Aber es dürfte sie auch... Sony könnte sie natürlich auch auf PlayStation dann streamen, oder? Und interessant ist dort... Die Ausnahme ist die EU, der europäische Raum. Und ich habe nicht herausgefunden, ob die Schweiz dazugehört. Sie haben Island und Norwegen und so aufgelistet, dass die auch noch dazugehören, obwohl sie nicht in der EU sind. Ich vermute jetzt mal, dass die Schweiz auch dazugehört. Die EU hat dort eben nochmal ein anderes Recht, und zwar, dass dort eben der es streamt, dass man das nicht einschränken darf. Weil wenn es eben Ubisoft ist, das wäre wiederum eine Einschränkung, weil sie dann nur jemanden anbietet.
Ja.
Und das ist aber ein Vorteil von uns. Das heisst, wenn irgendein Streaming-Anbieter, GeForce Now oder keine Ahnung, wenn irgendein neuer kommt, wenn du aus der Schweiz einen Streaming-Dienst machst und du möchtest irgendjemandem Call of Duty streamen und der hat das Game gekauft, oder?
Er hat es gekauft Blizzard. Im Store, Blizzard Store oder
genau.
Wow, okay.
Dann darf niemand muss er das dürfen streamen. Und zwar gratis.
Über deine Plattform?
Ja. Wenn... Du musst, klar, du kannst eben natürlich...
das ist schwach ein bisschen...
ja, nein, du zahlst dann einfach die normalen die Abo-Gebühren für den Streaming-Dienst. Eben GeForce Now, jetzt nehmen wir den einen, was es gibt.
Okay.
Das heisst, der verlangt natürlich für seine Infrastruktur Geld, aber er darf nicht noch Geld verlangen für das Game. Das hast du nämlich schon gekauft. Und das heisst, Ubisoft kann das eben in Europa darum nicht vermarkten. Das ist echt auf eine Art noch easy. Das heisst, jeder, der die Games von Activision Blizzard in Europa streamt, kann dort nicht nochmal abkassieren.
Es ist, okay, also in dem Fall für Ubisoft, es gilt eigentlich mehr oder weniger die Exklusivrecht, gilt nur in Großbritannien.
Nein, die ganze Welt, wirklich die ganze Welt. Ausser global, außer im europäischen Raum. Dort heisst Bring Your Own Game, ist dort die Regelung.
Okay, Bring Your Own Game, das ist aber geil.
Also eben, es gibt natürlich andere Games von anderen Marken, aber einfach eben Activision Blizzard Games fallen halt auch unter das Gesetz. Das ist ja geil. Ein bisschen verwirrend auf eine Art, aber ja, genau, das heisst, wir haben hier sowieso eine bessere Regelung eigentlich.
Ja, also wir haben gewonnen. Eigentlich, wir sind Gewinner von dem ganzen Zeugs. Also.
Ja, das zeigt sich dann noch. Genau, ich wollte gar nicht zu lange darüber reden. Was sie noch bekannt gegeben haben, ist eben, dass jetzt 2023 keine Activision Blizzard Games im Game Pass werden landen. Damals, wo sie da Bethesda übernommen haben, sind halt wirklich gerade 20 Games, glaube ich, an dem Tag gerade aufgeschaltet worden. Das wird nicht passieren, das sage jetzt kurzfristig. Kommt dann erst 2024. Und ist eigentlich auch klar, aber der Phil Spencer, der Chef eben von Xbox, hat noch gesagt, wer jetzt interessiert ist, irgendwie etwas zu machen aus ihren alten Marken, der soll das machen. sehr gerne. Weil die haben natürlich schon ziemlich das Portfolio jetzt da aufgekauft. Genau. Ja. Also ich meine, wie gesagt, ich finde auch die Marktkonsolidierung finde ich grundsätzlich etwas Schlechtes, aber der Activision Blizzard ist ein bisschen ein Saftladen. Drum.
Also, das braucht vielleicht ein bisschen die... Ja, das kann man in Italien noch Polizia.
Das nur schon der Chef einfach der... jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Activision Blizzard-Chef. Was für den jetzt auch diverse Vorwürfe gehen so, oder? Dass der wird jetzt noch, glaube ich, 2 Monate sein und dann spicken sie den. Aber ich meine natürlich, im goldigsten Fall einen goldigen Fallschirm. Oder? Also,
ja, das ist zweifelsohne.
Ein absoluter Hund, aber ja, so ist es halt in der Wirtschaft. Ein Kapitalismus, der kommt mit ganz viel Geld. Wird er wirklich auf so einer Geldwelle kann er nachher aus dem Büro rollen.
So. Gibt es das nicht auch in Super Mario? Da kommt ein Wölkli, der da Geld lässt, um ihn runterregnen. Und er kann da rauslaufen und sich so eindecken.
Das ist schlimm. Anyhow, also komm, gehen wir weiter und zwar zu Gargoyles. Und Flo, was erwartet uns? Was ist das und was erwartet uns dort?
Hey, also was uns erwartet, das ist noch praktisch nichts bekannt, leider. Also was man weiss, ist, dass es also eine Live-Action-Serie wird. Also kein klassisch einfach computeranimiert oder nur Zeichentrick, sondern eben Live-Action. Ich gehe davon aus, dass es sich sehr nah am Original von den 90er halten wird, inhaltlich. Und in den 90er, das muss man vielleicht zum besseren Verständnis, dass Gargoyles, das sind die alten, aus dem alten Schottland sechs so Figuren, so mythologische Figuren, die eigentlich im modernen New York erwachen nach tausendjährigem Schlaf.
Also sie sind so die Statuen, die halt auf den Gebäuden oben dran eigentlich stehen, oder?
Genau. Die Statuen, die sind durch den Tag, sind die aus Stein und in der Nacht erwachen sie und sind Krieger. Und es ist irgendwie so aus Ancient Times und nach tausend Jahren erwachen sie im modernen New York und bekämpfen dort eigentlich das Böse. Und ursprünglich werden sie erweckt durch den Xanatos. Das ist so ein Multimilliarden-Imperiums-Firmenbesitzer, wo sie eigentlich für seine Zwecke will einsetzen. Das ist ganz ein böser Typ, halt, so ein klassischer Böse. Und sie wollen das aber eigentlich gar nicht und erheben sich gegen den und kämpfen dann gegen das Böse und werden dort von einer Polizistin namens Eliza unterstützt. So, das ist so die Handlung von der 90er-Jahr-Serie und man geht davon aus, es spielt wieder ein bisschen, es hängt ein bisschen dort an. Nur halt nicht als reiner Cartoon. Mhm. Genau, es ist ein Duo, das das zurück ins Leben bringt, der Tauberman und der Van. Das sind Regisseure, Leute, die im Horrorgenre daheim sind. Der Tauberman hat Es, der Nun oder Annabelle hat eine Regie geführt. Vom Van kommen Saw, bekannte Saw-Franchise und Conjuring. Und sie sind sowohl Produzenten als auch Regisseur als auch Showrunner. Also die sind so... Die übernehmen eigentlich so alle relevanten Rollen. Und das Ganze gehört Disney, was wirklich auch noch wichtig ist zu wissen. Das ist damals entstanden. Disney hat gemerkt in den 90er Jahren, hey, wir sind zu Kleinkind fokussiert. Wir sind halt wirklich nur so auf dem ganz jungen Publikum. Es wird aber zunehmend wichtiger, auch die grösseren Kinder, also in Anführungszeichen halt so ein bisschen 6, 7 und so, was so ein bisschen düstere Element braucht. Dort ist ja Batman ist, als Trickfilm gekommen oder Sachen wie irgendwie Biker Mice from Mars oder Street Sharks oder so.
Ich meine, das Legendärste ist klar die Batman, die Animated Series. Eben damals, ich weiß noch, dass mega vieles hat man in meinem Alter auf Trick 7, eben da pro 7 ist irgendwie um 5 am Nachmittag angefangen dann, oder zum Teil um 4 schon. Und genau, aber ich glaube, ab 5 sind die guten
gekommen. Bis zu den Tagesthemen, oder?
Ja, genau. Eigentlich. Und dort ist eben auch der Batman und ich habe genau Gargoyles und ich hatte natürlich keine Ahnung gehabt, wer was jetzt macht, weil das hat so ähnlich ausgesehen. Ja. Aber ich weiss nicht, Gargoyles war legendär gewesen. Also das war huere geil gewesen.
Völlig. Absolut. Also damals hat man das ja noch gar nicht können unterscheiden, aber es ist tatsächlich so, ich habe das jetzt auch im Vorfeld, ich habe das noch nicht mehr genau gewusst, ich habe jetzt im Vorfeld zu dem Podcast noch ein bisschen nachher recherchiert. Alle die ein bisschen düsteren Trickfilme für Ältere sind eigentlich entweder von Warner Brothers oder dann von Hanna-Barbera. Sind da die Lizenzinhaber gesehen und dort hat auch Disney konkurrieren. Haben das zuerst probiert mit dem Darkwing Duck. was ja cool ist, also habe ich auch noch sehr viele liebe Erinnerungen, aber sie haben halt ein bisschen müssen.
Grossartig, Darkwing Duck, das ist gut. Aber das ist natürlich nicht düster.
Ja.
Nein, aber sie haben halt eigentlich auf dem Superhelden-Trend haben sie wollen, auf dieser Superhelden-Trend-Welle haben sie wollen mitreiten. Und ja, da haben sie sich aus dem Haus müssen verabschieden. Mm.
Genau. Ich finde auch, Gargoyles merkt man wirklich sofort an, vom ersten Frame an, dass da das grosse Vorbild die Batman-Animationsserie ist. Es sieht so ähnlich aus und es geht auch in der Nacht und Flügel und Verbrecherbekämpfung und so. Also es ist wirklich so ähnlich. Und ich weiß noch auch, also als Kind, ich habe die Serie geliebt. Das Intro, wenn ich es auf YouTube schaue, ich habe jetzt noch völlig lebhafte Erinnerungen von dem. Shivers, also es ist so etwas Geiles. Ich habe ich habe sogar Figuren, Spielzeugfiguren davon gehabt.
Oh, und
vom Goliath, wo, also das ist ja der Hauptdings von diesen Gargoyles, der Anführer. Und dann hast du so Plastikteile gehabt, wo seine Steinhaut waren, wenn er sich ja in der Nacht in Stein verwandelt. Hast du wie können so rundum antun, dann ist er aus Stein gewesen, dann hast du gesagt, jetzt schlaft er, oder? Und dann hast du wie einen Knopf können drücken und dann hat er die Arme so auseinandergezogen und dann hat sie eben die Steine weggesprengt. Und das ist natürlich Hammer. Also das, als Kind, ich habe das geliebt, das Teil. Das ist eins von meinen Lieblingsspielzeugen.
Ich habe mich jetzt gerade kürzlich müssen verabschieden von mir. Ich habe auch Gargoyles gehabt, ich habe Biker Mice from Mars gehabt, ich habe Ninja Turtles gehabt, ich habe alles Actionfiguren, Spider-Man und Captain Planet und Schieß mich tot. Und jetzt sind gerade, letztens sind meine Eltern gezügelt und haben das Haus, wo ich aufgewachsen bin, halt, oder mein Elternhaus, haben es aufgegeben und dann hat so meine Mami angerufen, so: Du, Flo, du hättest seit ungefähr 25 Jahren da noch so eine blaue Plastikkiste mit Actionfiguren. Was machen wir mit dem? Oder du hast das nie mitgezügelt und so. Ja, ist mir auch noch alles
drin. Aber du hast sie dann jetzt noch?
Ich habe die gespendet. Also so zum Teil in die Brocke und zum Teil so, weißt du, halt für kleine Kinder.
Jetzt hätte ich es wieder geil gefunden. Vor allem jetzt wäre es wohl sogar noch viel wert.
Ja
gut, aber gell, die sind natürlich zum Teil bemalt und zum Teil nicht mal alle 100% so intakt. Und
ein paar Gelenke fehlen, das gehört dazu.
Gebrauchsspuren, oder?
Bissspuren.
Ja, ich habe mit denen dann auch später halt so Wrestling und so gespielt.
Ja, logisch.
Geile Sache. Dort hast du deine erste grosse eigene Multiverses gemacht mit Crossovers.
Ja.
Turtles versus Batman versus Gargoyle.
Die hätten mich Serien-Loscript, ich sage. Ja. Fatal Epicness.
Was? Gute Geschichte. Ja gut, also ich wäre fast gespannt. Ich finde das eigentlich ein witziges für ein Live-Action. Jetzt in dem Fall finde ich es echt noch cool. Also weißt, irgendwie da wird...
Voll,
ich glaube, das ist zu weit entfernt, also weit genug entfernt, dass sie sicher auch anders würden machen. Weißt du, jetzt nicht so wie Lion King, so Shot für Shot. Ich glaube, das ist wirklich ein anderes Konzept. Scheint mir jetzt noch recht interessant.
Musst definitiv anders machen. Ich bin auch von den zwei Beteiligten recht da, eben vom Doberman und vom One, wo halt doch schon recht geile Shit gemacht haben im Horrorbereich. Ich glaube, das ist schon ein Commitment, dass es wirklich auch düster wird und so. Mhm. Ich hoffe auch, dass Disney, also sie haben sich ja, man hört ja Gerüchte, eben die ganze Disney-Plus-Reihe von Marvel und Star Wars, die in letzter Zeit recht schlecht gelaufen sind und auch sehr mittelmäßige Kritiken bekommen haben. Eine davon ist immer gewesen, Special Effects sind einfach scheiße, es sieht einfach nicht gut aus. Man hat, da sind Gerüchte rausgekommen, Berichte rausgekommen, das ist eben, weil man einfach ein Haufen, die Special Effects Firma hat man überhäuft mit Aufträgen und es ist alles immer schneller und billiger und sie haben eigentlich gar keine Zeit gehabt. Und eine von den Massnahmen, die man jetzt trifft oder getroffen hat, ist, dass man eigentlich die Anzahl Serien mega reduziert, um pro Serie wieder mehr Zeit hat, um es richtig zu machen.
Sie squeezen halt auch einfach den letzten Tropfen aus diesen Franchise, oder? Ich erinnere mich, dass sie zum Beispiel, was sie Star Wars, also Lucasfilms gekauft haben, ist jetzt sehr, da hat man schon Angst gehabt, jetzt geht's los. Und dann haben sie aber sehr langsam angefangen und sehr bedächtig neue Star Wars Filme rausgebracht und also die ganzen Star Wars Enthusiasts sind sehr positiv überrascht gewesen zuerst und dann haben sie aber gleich noch den absoluten Shit rausgehauen.
Haben die Schleusen geöffnet.
Ja. Dann haben sie die Schleusen geöffnet.
Genau, sehr gutes Bild.
Das Floodgates.
Genau.
Ja, gut.
Und noch vielleicht etwas zum Hinterdrein schieben, vielleicht für dich spannend, Phil. Es hat, oder auch für andere, es hat auch vor Jahren damals auf dem Mega Drive, wenn das noch etwas sagt, so eine 16-Bit so ein Jump'n'Run gegeben und da will man offenbar auch ich weiß nicht, ob das einfach ein Reboot gibt oder ein Remake für eine moderne Konsole, ob da ein komplett neues Game gibt. Aber dort soll etwas kommen auf Konsolenbasis.
Ja. Ah, witzig. Ja, ich glaube, das habe ich mir auch mal auf irgendein Retro-Gerät habe ich mir das mal runtergeladen. Muss ich mal wieder auschecken. Hey, apropos Games. Ich habe auch noch eine kleine News, die wir gerade heute Morgen gefunden haben. Und zwar geht es um ein Ransomware-Game. Und das kommt von der Hochschule aus Luzern. Die haben das zusammen mit Fabula Games. Das ist eine deutsche Firma, die sich auf so Serious Games eben nennt, spezialisiert. Und ich habe das kurz
ausprobiert. Also Serious Games im wortwörtlichen Sinne?
Ja, halt ernste, weil es halt, halt so Gamification, dass du etwas spielst, um etwas zu lernen. Mhm. Und jetzt in dem Fall ist es ein Spiel, das für Banken und Unternehmen eigentlich gedacht ist. Und zwar geht es halt um Ransomware. Also du spielst wirklich so ein kleines Spiel. Es ist eigentlich wie ein Adventure-Game. Da kommt dann irgendeine Frau, die mit dir redet, vertont. Und du schaffst irgendeine so eine Baubude irgendwie und halt du bist der Letzte, der am Schaft am Abend, oder da dein iMac leuchtet, kannst nachklicken und links setzt dann ein Windows-Logo. Man will es allen recht machen.
Sehr gut.
Habe ich recht lustig gefunden. Aber genau, du kannst einfach so rumklicken und es geht eben, es soll so Bewusstsein schaffen für Cybersicherheit, Ransomware, weil das ja relativ schnell geht.
Was ist Ransomware nochmal?
Ja, willst du Flex?
Ransomware ist eine Art von Malware, wo, wenn sie auf deinen PC gelangt, deine Dateien verschlüsselt, sodass du sie nicht mehr kannst starten oder öffnen. Aha. Und dann musst in aller Regel, also in Form von Cryptocurrency, musst Lösegeld zahlen, damit sie dort Key schicken.
Darum heisst es Ransomware, weil genau. Ransom ist ja Lösegeld auf
genau.
Okay. Klick.
Genau, es geht natürlich grundsätzlich darum, dass einfach das Bewusstsein, sie wollen das Bewusstsein schaffen mit dem Game, wo übrigens gratis ist, im Umgang halt mit E-Mails und Kontakt und Sicherheit. Weil halt, aber du weißt, wie es ist. Wir kommen da jeden Tag 1000 Mails über und schaust nicht immer so genau.
Vor allem, man muss echt sagen, also es ist ja mittlerweile sehr, sehr aufwendig und clever gemacht. Mhm. Also es ist, ich habe da Mails bekommen, jetzt auch wieder UPS und so.
Ja, ich auch ständig.
Sachen, wo ich einfach gedacht, hey, es kann. Ich meine, Sie machen dann den Fehler, dass sie sagen, sie schulden uns noch 9.44 Franken und du weißt, okay, das kann nicht sein, weil 9.44 Franken gibt es nicht, oder? Mhm. Aber es ist schon, und dann weißt du, dann leiten sie dich auf eine Website, die echt nachgebildet ist, wo auch, weißt du, so die URL im ersten Moment auch stimmen kann und so. Ja
eben, genau, das Game halt so ein bisschen bewusst schaffen. Mhm. Und eben, es ist lustig, eben, du gehst dann dort hin, du kannst noch eine Stimme auswählen für deine Person, die dann so ein Monolog führt mit sich. Und du kommst dann eine Nachricht über von einem Mitarbeiter, der sagt, hey, da die eine Bude will da gerade noch irgendwie ein Bauteil, wo du einen musst schicken und so. Also es sollte noch ein Mail kommen. Und dann kannst du den Posteingang durchklicken, dann hast du ein Mail von deiner Büroaffäre, wo kannst du auswählen, welche Antwort du geben und dann eben ein Mail von so einer Firma. Und logisch, wenn du das Game spielst, bist du natürlich eh schon sensibilisiert, darauf zu schauen, wo ist irgendwie Spam. Und dann habe ich kurz geschaut, Mail, der Name stimmt und die Adresse könnte stimmen. Aber du hast eh keinen Hintergrund wissen, wie sie genau die Adressen ausgeht. Und dann kannst du einfach draufklicken und zwischen zwei Antworten wählen. Und dann nachher ist aber schon wieder ein Mail reingekommen mit einem Anhang, oder? Irgendwie das PDF, auch wieder von dieser Baufirma, oder um das Bauteil gegangen ist. Ich habe dann schon gedacht, irgendwie ist es nicht exakt die gleiche Adresse und so. Aber du kannst eh nichts anderes machen. Du musst es anklicken. Und es ist übrigens einfach, nein, sorry, vorne mal, es ist so geil vertont, deine Figur, weißt du, der Satz, den du deiner Affäre schickst, da sind zwei Antworten, irgendwie, ich komme 10 Minuten später oder ich muss noch kurz arbeiten, bis gleich, Honey. Was sagt das auf Deutsch?
Grossartig. So reden wir in der Schweiz, ja. Honey.
Und genau, jedenfalls, in dem zweiten Mail lässt du das PDF runter, und dann geht es mega lang, und dann sagt so, ja, das geht jetzt lang, das hat sicher sehr viele Bilder drin, das PDF. Darum geht es lang und das ist aber komisch. Und dann kannst du IT anrufen und sagst, ja, eben, ich kannst auswählen, was du dann willst sagen. Und dann sagst du, hey, eben, ich bin da irgendwie, mein PC ist kaputt, kannst du sagen. Oder ich habe etwas runtergeladen und es geht mega lang. Und dann sagen sie, ja, sie stellen, glaube ich, irgendeine Frage noch. Und dann ist wieder dein innerer Monolog, ja, aber soll ich jetzt ihnen das verraten? Die dann sicher noch meinen PC durchsuchen und dann erfahrt das ganze Büro von meiner Affäre. Das ist so grossartig vertont. Wirklich, ja, super lustig. Was ob es ihn interessieren würde. Und ich bin dann natürlich so, nein, komm, von wem sucht dein PC? Chills. Und dann kannst du sagen, nein, kommt, schaut euch das genau an. Sie sagen dann, gut, bitte das Internet trennen und abstellen oder so. Wir kommen gerade vorbei. Und dann ist es dann auch schon fertig. Yeah, du hast es geschafft, kommst Auszeichnung über, sie haben keine Daten können klauen, du hast alles richtig gemacht. Ich bin der Coolste. Und dann hat es so weiterführende Links und so. Ich finde, es ist recht lustig, ehrlich gesagt. Kürzer, als ich denke, wenn du es nochmal spielst, ist genau das Gleiche. Also das,
aha, okay, also das ist, es geht nicht weiter nach
das
dem.
Ist das war es. Ich habe dir jetzt den Walkthrough schon erzählt.
Okay.
Aber okay. Es ist witzig gemacht und ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, es müsste fast ein bisschen umfangreicher sein.
Es klingt wirklich ein bisschen nach wenig Umfang. Weißt du, dass mehrere Szenen. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht, ich meine, es ist ja ein gratis Browser, es ist mal was hast du gesagt, von der Luzerner
Hochschule. Ja.
Hochschule, oder? Also, es steckt sicher auch noch in der Kinderschule. Dann kann man das ja mit mehr Szenarien. Aber ich finde es eigentlich gut, weil
völlig.
Uns ist das sowas von klar, was Malware, Ransomware, weißt du, wie das funktioniert, wie die Tricks und Kniffs sind. Aber es gibt so viele Menschen, denen ist das völlig eben nicht klar. Und genau so Zeugs, eben die Aufmerksamkeit, wie sieht so ein Mail aus, dass einfach mal auch, vielleicht sehen sie das in dem Game das erste Mal so, ah, das sieht ja wirklich so krass ähnlich aus. Shit, habe ich auch auf so Zeug schon geklickt und
welche,
so.
Genau, welche Elemente
sind wichtig.
Musst du darauf achten, oder?
Genau, das hat es dann auch in der weiterführenden Dokumentation drin. Aber ich finde auch, es ist ein fast gutes Beispiel und ich finde den Punkt zum Beispiel mit, hey, nein, die IT, die durchsucht mein PC, das habe ich auch schon gehört im Fall. Also das ist garantiert, so denken die Leute, weißt du, wegen so, nein, nicht, das ist, denen wollte ich doch das nicht sagen und so. Und, hey, witzige Sache, ich verlinke es, könnt ihr gerne ausprobieren. Könnt ihr im Browser einfach spielen.
Sehr cool. Coole Sache.
Also gut, dann schon fast um Lösegeld, wie wir da von Netflix erpresst werden. Einfach immer mehr müssen zu zahlen. Sie verschlüsseln es dir nämlich auch. Du kannst Netflix auch nicht schauen, ohne dass du zahlst.
Und schon.
Genau, ja, wir haben vor ein paar Wochen darüber geredet, dass es gerüchteweise teurer wird und jetzt, Luca, wird es definitiv teurer.
Ja, genau. Also es ist eigentlich wirklich nur eine Bestätigung von dem, was wir vor zwei Wochen schon gesagt haben. Das sind Gerüchte gewesen, eben Netflix soll gut informierte Quellen, Insider sagen und so weiter und so fort. Und es ist darum gegangen, dass Netflix eben den Preis erhöht. Und das ist jetzt mit dem Quartalsbericht, der gestern rausgekommen ist für das Q3, also für das dritte Quartal, ist das offiziell wurde. Also, sie haben erstens natürlich vermutet, hey, wir haben unseren Umsatz wieder gesteigert, wir haben die Umsatzerwartungen sogar übertroffen vom Q3, das ist mal irgendwie für, ich glaube, 6 Milliarden oder so ist das prognostiziert worden und die haben jetzt aber irgendwie fast 8,5 Milliarden. Sie haben es übertroffen, auch Abonnentenwachstum ist weiter am Gehen. Natürlich haben sie alles schön geredet, hey, unsere Abos, unsere werbeunterstützte Abos sagen am Explodieren, 70% Wachstum dort, aber auch die befürchtete Welle von Abmeldungen, nachdem eben das Paid Account Sharing eingeführt wurde, ist, dass du quasi, wenn du dein Passwort teilst mit Leuten, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, dass die separat nochmal ein bisschen drauf zahlen, dass mit der Einführung von dem haben sie auch nochmal mehr Geld genommen, erstens. Und zweitens, es haben nicht so viele Leute gefunden, ja, fuck off, Netflix, du bekommst nicht mehr Geld von mir. Es haben weniger Leute sich abgemeldet als befürchtet. Also alles super schöne Welt. Und weil es alles schon so schön ist, haben sie auch noch angekündigt, dass in Amerika, also in den USA, in Frankreich und im Vereinigten Königreich, wird man jetzt tatsächlich ziemlich per sofort Preiserhöhungen durchführen. Auch dort wieder so zwischen 1 bis 2 Dollar oder Pfund pro Account, wo du gerade hast. Ja, also nichts überraschend. Es ist genauso gekommen, wie man es befürchtet hat oder wie man Gerüchte hat, sogar früher als erwartet. Damals vor 2 Wochen haben wir gesagt, sie warten noch, bis der Schauspielerstreik vorbei ist. Der ist ja aber noch nicht vorbei und sie haben es trotzdem schon angekündigt. Ja, mutig, aber Netflix ist das eher.
Sie können es einfach offenbar.
Ich glaube, die sind lang, so safe.
Wie lange hast du das Gefühl, geht es, bis sie in die Schweiz kommt?
Ein Jahr. gebe ich
so lange doch.
Ah, okay.
Ja, weil das wir haben jetzt erst gerade wirklich gehabt. Wir haben jetzt erst gerade gehabt. Und im 2022, ich habe das Gefühl, also innerhalb von den nächsten 12 Monaten, weil nachher musst du schauen, in 2 Monaten haben es plötzlich auch wir noch. Aber ich bin jetzt mal ein bisschen, wie sagen wir dem, konservativer. Ich sage mal, 12 Monate gebe ich uns noch, und, aber dann in 12 Monaten später.
Dann kommt es wieder.
Ja. Die Streaming-Zukunft.
Ja, ich bin gespannt, wie es nachher bei den anderen Anbietern aussieht. Ich habe jetzt mal noch Paramount Plus ausprobiert. Wir haben tatsächlich einmal, wir haben alles gehabt eine Zeit lang. Und also wirklich, und dann haben wir irgendwie mal gefunden, so, hey, komm, jetzt analysieren wir das mal genau und was genau benutzen wir, und haben dann herausgefunden, das ist also schon aufs neue Jahr, also auf das Jahr an, jetzt haben wir das gemacht, irgendwann im Februar. Und haben herausgefunden, dass wir 2022 mit Abstand meist benutzt, die Dinge ist Disney Plus gesehen bei uns. Mhm. Und wir haben keine Kinder. Also es ist.
ich glaube, man muss wirklich dort anfangen. Wir können einfach um 18, wenn man es braucht. Also dann verlängerst du es einfach um einen Monat und dann schaust du das Zeug so.
Ja, das Problem ist natürlich, gell, wenn du dich magst erinnern, bei gewissen Serien haben sie dann angefangen, sowohl auf Disney Plus oder auf Sky, das wöchentlich auszustrahlen, um dem zuvorkommen. Ich glaube, bei Game of Thrones haben sie das also auch gemacht.
Alle machen das, außer Netflix.
Man muss sagen, da die Praktik, dass eine Serie auf einem Touch die ganze Staffel rauskommt, die einzigen, die das jemals gemacht haben, sind Netflix gewesen. Und das ist der Grund, warum Netflix auch so derart populär, so schnell hat können populär werden, weil das Konzept ist, eben Binge-Watching ist ja dann gekommen. Sie haben das ja quasi völlig...
Genau.
Salonreif gemacht und aus dem einen Sport gemacht und das auch promoviert und auch gesagt, eben, teile deinen Account mit den Leuten, dass möglichst viel können. Netflix ist alles Teil von ihrer Wachstumsstrategie gewesen. Und das haben die anderen nie gemacht, das hat Disney nie gemacht, das hat Sky nie gemacht, das lineare Fernsehen natürlich schon gar nicht. Und das ist, ja, Netflix hat aber auch auf das wiederum reagiert, dass sie eben, jetzt fangen Netflix an, zum Beispiel eine Staffel nicht auf einem Touch, sondern Part 1, Part 2. Ein Teil, zum Beispiel Witcher aufteilen, die erste Hälfte von der Staffel kommt im Juni, die zweite Hälfte im Juli. Für die Schlaumeier, die eben dann nur den Monat abonnieren, wo es rauskommt, dann müssen sie halt 2 Monate abonnieren. Also haben sie schon mal einen Monat gehauen auf die. Ja.
Ja gut.
Ja gut.
Nein, es ist, ja eben. Du musst mal schauen, wenn es dann bei uns kommt. Komm, apropos Film schauen, Serie schauen, springen wir noch eins weiter. Dort haben wir nämlich auch noch eine interessante Serie. Play the Five Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Genau, und zwar geht es um The Fall of House Usher. Und eben, wie wir schon darüber geredet haben, es geht nicht um den Musiker Usher. Das gar nicht lebt der noch, von dem haben wir schon lange nicht mehr gehört. Aber nein, es geht um Horror, oder?
Es ist absolut korrekt, es geht um Horror. Und wenn wir schon bei Netflix sind, es ist eine Netflix-Serie. Es gibt 8 Folgen, etwa 50 Minuten, und sie läuft seit dem 12. Oktober, also seit letzter Woche. Und ja, wir schimpfen oft über Netflix in diesem Podcast, aber sie machen halt geile Scheiße. Und tatsächlich auch The Fall of House Usher beleidigt im Moment den ersten Platz auf der Liste der derzeit beliebtesten laufenden Serie gemäss IMDb, der internationalen Movie Database. Und das ist eine wirklich spezielle Netflix-Produktion, weil sie nimmt eigentlich die gleichnamige Horror-Kurzgeschichte vom berühmten Autor und Schriftsteller Edgar Allan Poe, ist quasi das Basis. Und sie schmückt dann die Serie aus mit Referenz und verweist zu vielen von Poe seinen anderen Horror-Kurzgeschichten. Also zumindest liest man das. Also ich bin jetzt kein Allan Edgar Poe-Experte, aber zum Beispiel jede Folge ist benannt nach einer von seinen Kurzgeschichten und jede Folge lehnt sich dann auch ein bisschen mehr an der entsprechenden Kurzgeschichte an, wonach es benannt ist.
Spannend.
Ja, ich weiß nicht, also ich... Kennt ihr den Edgar Allan Poe? Habt ihr Geschichten von ihm schon gelesen? Sagt euch der Name etwas?
Den kennt du mir schon.
Also, mit kennt
du mir schon. Den Raben immer mehr kenne ich.
Genau.
Von Simpsons.
Ich muss es zugeben. Das ist halt schon, also das ist definitiv ein bekannter Name, aber es ist halt schon sehr amerikanisch. Oder? Darum.
Voll. Also er ist 1809 geboren worden in den USA, ist auch sehr jung gestorben, mit 40, und hat in seiner kurzen Schaffensgeschichte, aber vor allem eben Kurzgeschichten, die Gattung von der Kurzgeschichten mega prägt. Und in diesen Kurzgeschichten vor allem halt Genre vom Horror und von der Schauer. Geschichtli. Und ja, eben, ich kenne auch vor allem The Raven wegen Simpsons. Und ja, warum erzähle ich euch das? Einfach, damit ihr ein bisschen eine Ahnung habt, auf was ihr euch bei The Fall of House Usher freuen könnt. Weil das ist definitiv ein Horror, oder beziehungsweise mir gefällt fast besser die Bezeichnung Schauer-Serie, weil ja, es spielt mit Horror-Elementen, aber es ist nicht ein Horrorfilm à la Saw oder keine Ahnung, was gibt es da, The Nun und so. Es ist nicht eine Horror-Serie im klassischen Sinn, aber es hat natürlich auch die Horror-Elemente drin. Und darum ist es für mich mehr so eine Schauer-Geschichte. Um was geht es in dieser Serie? Die Familie Usher eben, hat nichts mit dem Sänger zu tun. Das Original spielt natürlich irgendwo im 19. Jahrhundert. Die Geschichte wird aber in der Gegenwart erzählt, in unserer. Die Familie Usher ist nie weit von Kontroversen und Skandalen entfernt, weil ihr das ganze Vermögen baut auf ihr Pharmaunternehmen Fortunato Pharmaceuticals auf. Und ja, wie es halt so ist bei dieser Pharmaindustrie, sie sind ständig in der Zielscheibe von Medien und vom Gericht wegen zweifelhafter Methoden, Tierexperimente, Gesundheitsbedenken und so weiter und so fort. Und natürlich sind alle von denen trotzdem stinkreich. Und im jüngsten Gerichtsfall, wo sie angeklagt werden, ist der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Dupin, wo fest entschlossen ist, die Familie jetzt das Mal endlich dran zu bekommen für ihre Verbrechen. Aber wie so oft kommen auch das Mal die Usher wieder straffrei davor. Das Mal ist aber etwas anderes an dieser ganzen Geschichte, nämlich in diesen Wochen während der Verhandlungen von der jüngsten Gerichtsanklagen sind alle 6 Kinder und Erben vom Familienoberhaupt von Roderick Usher einen äußerst grässlichen und brutalen Tod gestorben, einen nach dem anderen, als ob es irgendjemand auf die Familie abgesehen hätte. Und tatsächlich scheint der Oberhaupt, der Roderick, etwas zu wissen, was sonst niemand weiß. Und so passiert etwas völlig Unerwartetes, nämlich dass der Roderick Usher, frisch freigesprochen von allen Anklagepunkten, sich bereit erklärt, mit dem Bezirksstaatsanwalt, mit dem Dupin zusammenzusetzen und ihm alles zu enthüllen. Die gesamte Wahrheit rund um alle dreckigen, schrecklichen Machenschaften der Familie und natürlich, was genau hinter dem Tod der Kinder steckt. Und so fängt die Serie an. Und das ist ein mega geiler Rahmen, finde ich, weil die Geschichte wird tatsächlich so erzählt, dass eigentlich der Rahmen ist das Gespräch zwischen Roderick, dem Familienoberhaupt, und dem Dupin, einem Bezirksstaatsanwalt. Und jede Folge wird eigentlich immer retrospektiv erzählt. Also es ist eigentlich der Roderick, der die Geschichte erzählt, wie sie war, und der Dupin, der immer wieder Fragen drin wirft, so irgendwie so, hey, ja genau das da, bei unseren Ermittlungen haben wir das und das so gehabt. Und dann sagt der Roderick so, ja, dir ist das aufgefallen, sehr gut, ich erkläre dir jetzt, das ist so und also, es ist irgendwie eine mega frische Art, um die Geschichte zu erzählen. Es ist viel geiler, als einfach eine chronologische, einfach von Anfang an zu fangen, wie ein Kind nach dem anderen stirbt, sondern nein, du weißt eigentlich schon, wie es ausgegangen ist, das Ergebnis ist schon da, und jetzt geht es aber darum, herauszufinden, wie ist es alles so zusammengekommen und warum ist alles so zusammengekommen, was steckt hinter dem Mysterium, oder?
Und erzählt die Rückblende quasi.
Genau, genau, und erzählt die Rückblende 8 Folgen lang, und das ist mega, ich finde das mega frisch, es fühlt sich auch mega geil an, das ist...
Und pro Folge ist dann so ein Mord.
Genau, möglich. Genau. Pro Folge ist es ein Mord, und eben jede Folge basiert auf einer Kurzgeschichte. Also soll angeblich, ich kenne die Kurzgeschichten nicht alle, ich kenne nur so The Raven, aber jede Folge basiert ein bisschen auf einer von diesen Horror-Kurzgeschichten, und dort natürlich sterben eben Leute, und dann ist halt eben, wie so jedes Kind hat ein bisschen so, stirbt ein bisschen der Tod, wo wahrscheinlich in dieser Kurzgeschichte irgendjemand auch stirbt. Und das ist auf jeden Fall dort angelehnt. Und daher kommt auch ein bisschen so das Ganze, ja, es ist eigentlich Kurzgeschichte Fall of House Usher, die so existiert, aber mit Referenzen zu ganz vielen anderen Edgar Allan Poe-Geschichten. Und das, auch das ist wieder natürlich ein genialer Mix. Und die Serie wird auch mega cool gespielt von den Schauspielern, auch wenn es nicht mega grosse Star-Power hat. Also der Roderick, das Familienoberhaupt, der wird von Bruce Greenwood gespielt. Kenne ich zum Beispiel nur von Star Trek, dort, also von den neuen Star Trek-Filmen. Dort hat er den Pike gespielt. Oder in der Serie Atlanta Medical. Für mich ist er so ein Schauspieler. Ich kenne den, ich weiss sein Gesicht, aber ich kenne nicht seine ganze Filmografie. Der Staatsanwalt, der wird von Carl Lumbly gespielt. Der hat vielleicht für die Marvel-Fans da draussen, der hat bei Falcon and the Winter Soldier hat er dort mitgespielt und ist dann quasi der erste Captain, der erste schwarze Captain America gewesen, der dort in der Serie so als Nebenfigur vorkommt. Und ein Star hat es dann doch noch, oder Star für mich zumindest, ist nämlich der Anwalt von der Familie Usher, der, wo sie eben aus allem immer rausboxiert, der wird von Mark Hamill gespielt. Das ist natürlich der Luke Skywalker von Star Wars. Nice. Und der ist in der Serie dabei, der sagt praktisch fast nie ein Wort, aber ist immer bei allem dabei und tief in dem Sumpf auch drin. Und halt einfach, eben, sie sagen quasi, der Gegner kommt immer mit 7 Anwälten und sie immer nur mit ihm, weil er kann alleine mit 7 Anwälten. Er hat die Macht von 7 Anwälten sozusagen. Oder? Das ist so
Super Lawyer.
Der Super Lawyer. Und der ist natürlich der Mark Hamill. Ich vergöttere den. Der ist im Alter so gut geworden irgendwie. So lange hast du nie etwas von dem gehört und jetzt plötzlich überall, wo er mitspielt, denke ich, Oscar.
Hey, aber jetzt eben genau, du hast gesagt, es ist so ein Grusel und so. Hm? Weil jetzt, weißt du, es hat so ein Bilder und Vibes gehabt von The Haunting of Hill House. Einfach so, was ich so. Ich habe nicht einmal einen ganzen Trailer gesehen, darum, ich weiß es gar nicht. Aber eben, also, wo tust du so einordnen, so vom Gruselfaktor?
Ja, wirklich. Ich sage, Schauergeschichte gefällt mir eigentlich gut als Bezeichnung. Du hast vom Trailer her eben The Haunting of Hill House, du hast das Setting, wo der Roderick und der Dupin sich treffen, ist so ein Haunted Mansion-Style, weil das quasi sein alter, wie sagen wir, dem Elternhaus war von Roderick, wo er aufgewachsen ist. Und er hat gesagt, er hat quasi die ganze Nachbarschaft gekauft, immer wenn es ihm schlecht geht, geht er wieder dort an und sieht, wie alles dort zerfällt. Und das gibt ihm irgendwie eine Befriedigung, keine Ahnung was. Und sure. Das sehen wir etwa so ein bisschen im Trailer. Und die Serie selber ist zwischendurch peak fein, oder? Es ist halt das Pharma-Unternehmen-Zeugs, aber dann, wenn es zu den Toten kommt, wird es dann richtig grusig, zwischendurch richtig hässlich und grässig. Und natürlich spoilere ich jetzt absolut nichts, weil es ist natürlich, du siehst zwischendurch so, wie die Leichen aussehen, so völlig entstellt und grusig und kaputt. Und du denkst dann so, oh Gott, wie ist das zu dem gekommen? Was ist dem jetzt passiert? Und zwischendurch hat es auch wirklich so rechte Schock-Shots, weißt du, so ein bisschen Jumpscares drin, wo du denkst, what the fuck, oder so. Richtig verstörend. Es ist für mich darum wirklich Horror, würde ich dem nicht sagen. Es ist nicht ein Splatter wie so, aber es ist so ein bisschen schauermäßig. Es ist schon verstörend zwischendurch. Und
8 Folgen an eine Stunde, 3/4 Stunde.
Ja, 8 Folgen an etwa 50 Minuten je. Okay. Und was ich auch noch anwählen sagen, Usher selber, natürlich, eben, du schaust ihm zu, wenn ich von seinen Kindern rede, dann rede ich, das sind irgendwie, der Jüngste ist 25 und der Älteste irgendwie sind 40er Jahre, sind noch Kinder. Und das sind alles natürlich auch so richtig unsympathische Gesellen, verwöhnt und privilegiert vor ihrem Reichtum, ständig intrigierend.
Golden Spoon.
Und wirklich so, also du verspürst während dem Schauen schon fast ein bisschen so eine sadistische Befriedigung dabei zuzuschauen, wie es die unsympathische Gaufe einen nach dem anderen hops nimmt. Das ist irgendwie schon fast ein bisschen pervers, aber das irgendwie ist das eben so gut gedreht, dass es... Ja, erfreut will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon ein bisschen so meine Befriedigung. So, jetzt endlich nimmt es den und so. Ja.
Cool. Es ist
geil, sicher zu Recht eine der beliebtesten Momente, wo auf Netflix läuft.
Muss ich vielleicht auch mal reinschauen. Würde ja passen zum Halloween.
Richtig.
Dort haben wir dann nächste Woche dort vielleicht auch noch ein paar Filme vorbereitet, die dort thematisch gut reinpassen. Genau, eben «The Fall of House Usher» könnt ihr jetzt schauen auf Netflix. Dann gehen wir eins weiter und zwar in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in die Spielecke.
Ja, dort habe ich auch zwei rechte Brecher gespielt. Und ich fange mal an mit dem Spider-Man, mit dem Marvel's Spider-Man 2, wie es korrekt heisst. Und genau, die Fortsetzung von dem 2018, glaube ich, rausgekommen, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Und hat dann noch die Standalone-Fortsetzung mit Miles Morales. Und beides wirklich top, sensationelle Games gewesen von Insomniac, wo wirklich einen rechten Lauf hat. Domi hat dann noch so ein bisschen Liebeserklärung geschrieben an das Studio. Ich glaube, die sollte jetzt oder demnächst online sein. Und genau, es ist wirklich so eine direkte Fortsetzung, knüpft wirklich an, wo der letzte Teil aufgehört hat. Was jetzt wirklich neu ist, es ist, dass du zwei Spider-Man spielst. Du spielst halt wirklich den Peter Parker, den Original, und Miles Morales. Du bist wieder in New York, wieder unglaublich riesige Stadt, mega lebendig, hat jetzt noch neue Bezirke, Distrikt, wie auch immer das in New York heisst, aber so Brooklyn und einfach so, sozusagen auf der Ostseite, dort ist einfach noch, sind noch ein paar Distrikte dazugekommen. Eben die ganze Stadt ist ungefähr doppelt so gross, haben sie gesagt. Und gibt es doppelt so viel zu tun. Aber eben, mal bei der Story vielleicht anfangen. Eben, es geht dort weiter, wo es eins aufgehört hat. Der Harry, der Freund von Peter Parker, der ist schon dort lange irgendwie in so einem Tank drin gewesen. Das hat man dort am Schluss des Games gesehen. Der ist jetzt wieder gesund, hat irgendeine Krankheit gehabt. Und also wenn ihr wirklich gar nichts wissen wollt, dann klar, müsst ihr einfach das skippen. Weil so ein bisschen muss man da schon etwas verraten, aber das passiert wirklich so in den ersten paar Stunden, ersten zwei Stunden. Der Harry, der hat eben durch die wundersame Heilung, die er da bekommen hat, hat er eben dann jetzt auch irgendwie so einen super Suit, so einen super Anzug und geht dann auch mit dem Peter Parker ein bisschen umsausen und Verbrechen verprügeln.
Ah.
Gleichzeitig hast du dann eben den Miles Morales, wo immer noch den Mörder von seinem Vater irgendwie versucht zu finden, also nicht zu finden, irgendwie, er begegnet dem halt wieder, das ist der Lee, nicht Mysterio, Minus,
fuck, wie heißt das? Ah, der Negative Man,
genau, Mr. Negative.
Minus.
All die Namen. Der Mr. Negative, halt das ist ein super Schurke und dem begegnet er wieder, das heisst, er hat sich einen inneren Konflikt, gleichzeitig hat er Sachen mit seiner Mutter, so um sich Community kümmern. Sie haben wie beide so ein bisschen unterschiedliche Storylines, aber natürlich auch etwas, was sie zusammenführt. Und das ist der Kraven, der Hunter, wo der eine von beiden Bösewicht ist. Im Trailer sieht man natürlich auch, dass der Venom wird mitspielen. Aber jetzt am Anfang ist es vor allem der Kraven. Und der ist ein Jäger und er jagt Superschurken. Mhm. Aber halt eben, er steckt sie nicht in den Knast. Er steckt sie unter die Erde für immer. Mhm. Und das muss dann Peter und der Miles übel verhindern. Und eben bei Miles gibt es einen Twist, weil dann eben der Lee dort auch auf der Abschussliste steht. Die Story wirklich eigentlich tipptopp. Ich finde, sie fängt ein bisschen langsam an. Bis mal irgendwie am Anfang finde ich, fehlt so Dramatik. Oder? Weil dann ist einfach der Kraven, der die Schurken jagt. Und du findest so, ja, ist easy, gibt schöne Setpieces, aber ist jetzt nicht irgendwie, bewegt mich jetzt nicht mega. Und ich finde den auch so ein bisschen, ich habe den nicht so spannend gefunden. Er ist einfach ein Jäger und sucht wie immer so bei Jägergeschichten seine ultimative Beute, die ultimative Herausforderung. Hey, und der prügelst mehrmals mit dem, oder? Und okay. Ich habe es so unbefriedigend damals gefunden, weil der findet es halt super. Also der findet so, ja, endlich ein Kampf, jawohl, gib mir das und so. Und ich finde so, dude!
Endlich ein würdiger Gegner!
Du nimmst mir den ganzen Spass dran! Wirklich, das ist einfach, weißt du, sonst willst du so die übermotivierten, die finden so, hey, dich mache ich fertig und so. Und ja, dann haust du einen rein. Aber der ist so, jawohl, das ist gut so.
Alter. Ja, ist halt Comic akkurat, weil in den Comics ist er ja tatsächlich eben, er ist gelangweilt, dass kein würdiger Gegner mehr rum ist in seinem Dschungel. Und dann findet er halt in New York, in Manhattan, einen neuen Dschungel. Das ist, glaube ich, so ziemlich jedem Game oder Dings.
Ja. Genau, aber schlussendlich, ich habe es wirklich... Die Story hat mich wirklich einfach so richtig reinziehen, wo dann das mit dem Venom passiert. Mhm. Und der Peter Parker kommt ja nicht die Venom-Kräfte über, hat man ja auch im Trailer gesehen. Mhm. Und ich finde, das Kampfsystem fängt dann eigentlich den Fakt so richtig rein. Das ist immer noch gleich. Du bist mit beiden Spider-Man unglaublich akrobatisch. Also weißt du wirklich, haust ihm ein paar rein, schmeißt ihm anderen nebendran Spinnennetz ins Gesicht, packst ihn, schwingst ihn um, rührst ihn auf die Leute, kumpst an die Wand, nimmst ihm die Waffe weg, rührst ihn in die Luft, schmeißt ihn runter, super Angriff, ultimativen Angriff, haust noch irgendeine Drohne in die Luft, du hast so viele Sachen. Und zum Teil auch fast ein bisschen zu viel. Also die beiden Spider-Man haben ja, jeder hat einen eigenen Skill-Tree, wo er Sachen kann freischalten kann.
Okay.
Und er kann dann immer auswählen, du hast wie so 4 Spezialangriffe und bei jedem von diesen 4 kannst du immer zwischen 2 auswählen. Peter Parker hat eben so seine mechanischen Spinnenarm, Roboterarm, Gelenk, mit denen kann er kämpfen oder hat die Venom-Sachen. Und der Miles hat wie so 2 Elektro-Sachen. Das eine heisst einfach Venom, das sind so die, das sind einfach orangige Elektro-Powers und das andere sind Blitz-Power irgendwie. Und dann musst du halt dort ein bisschen auswählen und einsetzen kannst du die, wenn du Fokus aufbaust, das kannst du im Kampf einfach, wenn du erfolgreich Kombos machst und so. Und dann im Kampf gibt es halt, es gibt Ausweichen und es gibt Blocken. Also du kannst im richtigen Moment, und das ist wirklich ein relativ kleines Zeitfest, du kannst blocken und dann Konter ist wie, dann haust du sie weg. Und was ein bisschen schwierig ist, es hat etwa 4 verschiedene Farben, oder? Also wirklich, es gibt so, wenn es weiss leuchtet in Spider-Senses, dann kannst du ausweichen relativ früh. Wenn es rot leuchtet, musst du schneller ausweichen. Rot, ich kannst du aber eben auch kontern. dann gibt es noch Gähle, wo du ganz ausweichen musst. Also musst du weggumpen. Dann musst du hingumpen. Du kannst nicht ausweichen und nicht blocken.
Oh shit.
Und dann gibt es noch blaue. Da kannst du ausweichen. Und wirklich. Und
weißt du, anspruchsvoll.
Und ich glaube, im ersten hat es nur weiß und rot gegeben, oder? Ja. Also ausweichen oder perfekt ausweichend.
Ich finde, die haben das gut gemeint. Aber man muss schon sagen, im Kampf, und es, das ist, das Spiel ist so butterweich.
Geil,
also weißt
geil,
die, geil. Und eben, es hat wirklich Uncharted ist zum Teil, findest du so, dude, ihr seid wirklich Last Gen, hey. Also, die Momente sind echt, ich weiß, ich bin nicht einmal, eben, ich bin jetzt nicht der grösste Superhelden-Fan, aber es ist einfach, wie es inszeniert ist. Die Verfolgungsjagd, die aus dem Trailer dort am Hafen entlang im Wasser, ist schon eine von der besten gewesen. Mhm. Aber es hat schon noch vielseitig, wo einfach alles ist in einem Flow, sie verfolgen dich irgendwie, du jagst in der Luft, nimmst eine Roboterdrohne, schmeißt sie runter, ein Hochhaus bricht ein, du gehst wirklich durch das Hochhaus, durch, während alles zusammengeht. Oh, vorher ist der Reptile, okay, schwingt sich in ein anderes Ding rein, du heftest dich hinten an, redest gleichzeitig mit irgendeinem anderen und ey, wirklich, es passiert so viel Zeugs. wirklich geil gemacht. Was mich auch ein bisschen gestört hat, die Unterhaltungen nicht mehr bei den Kämpfen. Dass man immer muss schwätzen, weißt, im Kampf. Und dann er ist
also
immer
musst du auch Antworten wählen. Oder
nein. Aber er quatscht immer. Weißt, immer so. Und er ist immer außer Atem. Er hat ja entweder schwingt er oder er kämpft. Er ist immer so: Was willst du mehr? Okay, ja. Und ja, weißt du, immer so ist er am Reden, immer einen Kampf. Und erstens finde ich es so: Hey Leute, ihr weißt du wirklich, sie tun dort halt wirklich den ganzen Dialog erzählen, was ihre Beziehung, was auch immer. Es ist nicht immer einfach nur Lückenfüller, sondern sie treiben sozusagen die Story ein bisschen voran. Und ja, wenn es die hat, kannst du das exakt gleiche nochmal hören. Und nochmal.
Aha.
Hey, das ist wirklich. Das immer noch. Das nervt wirklich, Mann. Ich habe es wirklich stumm gestellt, dort bei dir. Aber es ist zum Glück nicht so schwierig.
Darum gut, eben, okay. Also, dass der Spider-Man viel schwätzt, ist ja auch.
Das ist okay.
Das ist ja Sinn. Er macht immer Sprüche während dem Fighten, Zeugs und Sachen. Aber ja.
Nein, das finde ich.
Du wirklich so Dialog, wirklich so story-driven Dialog.
Die muss wirklich sagen, die Kämpfe sind zum Teil schon eher ein bisschen lang und wirklich mehrstufig und dann triffst du nochmal. Und ich wüsste wirklich, sind sie viel am Reden. Weißt du, nicht einfach nur, nicht One-Liners. Sie haben wirklich eine lange Diskussion miteinander.
Okay.
Und das geht dann hin und her und dann lass ich es halt wirklich exakt nochmal.
Ja, okay.
Hey, aber es ist nicht so schlimm im Fall, wirklich. New York wieder wirklich grossartig. Also wirklich sieht geil aus mit diesen ganzen Raytracing-Sachen. Du bewegst dich super cool dort durch, dass das Schwingen wird nie langweilig. Und neu hast du ja auch noch die Wingsuits, beide haben die. Kommst du schnell voran. Ich habe bis zum Schluss des Games gar nicht geschnallt, dass es eine Schnellreisefunktion gibt, wo offenbar wirklich instant kannst du dich irgendwo hin teleportieren. Es ist nie gebraucht. Es ist easy zum Umreisen. Und kannst ja wie, eben, Luca, kennst du vom ersten. Hat immer mega praktisch so Nebenquests verteilt. Manchmal die einen, so kannst du so Spinnendrohnen finden, die kannst du gerade mitnehmen. Und die Nebenquests. Ey, ich habe die schlechter gefunden im Letzten. Ich finde, damals sind sie so natürlicher eingeflochten. Also ich finde, sie machen ein bisschen Sinn im Universum. Also weißt du, zum Beispiel irgendwie, dass du von deinem Onkel da, vom Prowler, seine Verstecke gehst plündern. Klar, ich habe nicht ganz verstanden, warum kann er sie nicht einfach aufmachen? Es wird sicher irgendwo einen Grund haben. Aber das ist noch irgendwie gegangen. Oder eben, du hilfst am Harry, seiner Firma, so Bienendrohnen zu testen. Und das ist auch noch irgendwie lustig und sie sind immer ein bisschen anders. Weißt du, musst dann irgendwie gewisse Drohnen irgendwie hoch können platzieren. Das heisst, dann musst du irgendwie genug Aufwind haben, damit du überhaupt dort rauf kannst dich schwingen und sie platzieren. Hey, einfach im Fall, sie sind so kurzweilig und genug lustig und eben nicht immer eins zu eins gleich, dass sie doch noch viel gemacht haben. Hey, und eben, das Game, ich bin 16 Stunden durch gewesen, habe 63%, glaube ich, freigeschaltet gehabt. Ich finde es eine super Länge. Also,
okay. Ja.
Ich meine, ich glaube, 25 Stunden hast du vermutlich alles gemacht.
Das ist super. Das ist etwa so lange, wie ich jetzt bei Assassin's Creed Mirage habe. Ich bin jetzt dann bald fertig. Ich muss es heute noch fertig spielen, weil morgen kommt eben Spider-Man raus.
Ach, sag nicht, ja.
Ich bin auch jetzt etwa bei der, ich glaube auch bei der 16, 17 Stunden Marke. Und das ist für mich auch wirklich so die Game-Länge, die zu mir passt. Das kann ich noch verantworten mit meiner Freizeit.
Hey, weißt, muss immer ein Baldur's Gate sein, gell?
Nein, weißt, es ist auch wirklich, weißt, kompakt und poliert. Das heißt, ich finde das halt schon noch, wenn jetzt, gibt sicher Leute, die finden, hey, so billig, so wenig Inhalt. Hey, weißt du, aber der Inhalt ist halt wirklich einfach, da passt alles. Es hat nicht irgendeinen scheiß Füller. Du hast ja auch noch viele Nebenquests, die ich jetzt halt nicht so gemacht habe, weil ich keine Zeit hatte für das Review, wo, weißt du, so mehrstufige Geschichten sind mit eigenen super, also Bösewichten und so, die ich wirklich gerne gemacht hätte. Mhm. Und ich finde, das interessiert mich, was da passiert. Und die wirken nicht wie Nebenquests. Hey, ich muss wirklich sagen, also das ist, die haben es schon im Griff. Das, wie gesagt, wenn das erste gefallen hat, dann gefällt er garantiert auch. Und
ich glaube sogar Game.
Ja. Und eben selbst sonst, wenn man jetzt nicht mega Affinität für die Superhelden hat, hey, das ist einfach ein super Action-Game in so einer Welt, das rumschwingen, dem sind sie schon einzigartig. Spider-Man 2, exklusiv PS5, exklusiv PC, später dann auch PS5 und Xbox Series, kommt Cities Skylines 2, so unmöglich zum Aussprechen. wirklich, für die, die ganz alt sind, wie ich, kann man es am besten vergleichen mit dem modernen SimCity. Aber es hat natürlich auch ein Eis gegeben von dem Game vor 10 Jahren, wo dann dort wirklich einfach in die Fußstapfen von dem total gescheiterten SimCity, ich weiß nicht mal, welches das war, 4. Einfach, ja. Das von EA mit dem Online-Modus, Zwang, völlige Shitshow gewesen. Und die haben dann innerhalb von 2 Jahren einfach Cities Skylines 1 ballert, der grossartig war. Das ist ein Städtebausimulator. Eben, haben die den gespielt? Das heisst.
Nein. Ich habe SimCity gespielt vor X.
Okay.
Ja.
Eben, ich habe das erste auch nicht mega viel gespielt. Auch da bin ich jetzt nicht irgendwie ultra, ultra weit, aber ich habe doch schon eine grosse Stadt gebaut. Und eben, es ist wieder so eins, du fängst an, baust dein Stromkraftwerk, dann deine Wasserpumpe, Abfluss. Und dann fährst du auf die Straße ziehen, definierst, was dort gebaut werden kann. Wenn du es jetzt gar nicht kennst, du hast dann immer die Zonen mit Wohnzonen, Gewerbezonen, neu gibt es auch Bürozonen und Industrie natürlich. Es gibt jetzt neu auch so spezialisierte Industrie. Jetzt kannst du so Bauernhöfe und so Sachen bauen. Recht lustig. Oder Steinbrüche, wo dir deine Ressourcen dann einfach geben. Wirklich recht cool. Und weil früher hast du das einfach, sonst musst du einfach immer importieren. Mhm. Und genau, aber eben, du fängst an mit einer grundsätzlichen Infrastruktur und dann fängst du immer an, wo eigentlich die Strassennetz bauen und dort platzierst eben die Zonen.
Ja. So. Also du planst wirklich einfach deine Stadt, oder? Also,
ja, genau. Du sagst, wo was hinkommt, Spitäler, Polizei, Feuerwehr und so. Das kannst du alles manuell setzen.
Grünzone.
Genau. Es gibt, du tust eigentlich sozusagen die Stadtinfrastruktur baust du, aber bei den Gebäuden selber von der Bevölkerung, das tust du nur die Zonen definieren.
Ah, okay. Dann tut sich das selber...
Ja, genau. Du ziehst einfach wirklich mega grosse grüne Zonen auf und sie bauen dort ihre Häuschen drin. Du kannst dann wählen, ob dicht besiedelt, weniger dicht besiedelt und billige Häuser oder teure Häuser, weil kommt eben auch darauf an, weißt, hast du vielleicht viele Studenten, die möchten billige Wohnungen oder Familien, lieber Einfamilienhäuser und das musst du dann alles auch beachten. Am Anfang hast du halt nur wenige Sachen zur Auswahl, hast halt irgendwie... eine Klinik, noch kein Krankenhaus, du hast einfach die normale Polizeistation und das hat alles dann immer so einen gewissen Einflussbereich, wo halt die Polizei kann eingreifen kann. Und du bist halt bei allem immer so am Managen, wie über das Wohlbefinden der Leute. Oder? Die haben halt, je grösser die Stadt wird, desto mehr wachsen ihre Bedürfnisse. Dann werden es vielleicht Park oder einfach Freizeitanlagen und so Sachen.
Schulen?
Ja, genau. Und das war geil. Ich habe am Anfang eben baust du eine Grundschule und dann eine höhere Schule. Ich glaube, ich habe schon das College gebaut. Und das ist dann auch so natürlich. Je nachdem, wo du es baust, kommen die Leute eher an. Oder? Also, die haben ja auch einen Schulweg und so. Mhm. Und ich habe irgendwie. Mein College zum Beispiel braucht, hat eigentlich mega viel Platz. Also, mega viel berechtigte Leute. Irgendwie 3.500 Leute. Könnt ihr ins College gehen. Und das College ist aber nur halb voll. Und aber es ist ja wieder rote Zahlen drin, weil ich eigentlich nicht so viel Kapazität hätte für die 3.500. Und ich habe noch nicht herausgefunden, wieso das die nicht gehen. Also weißt,
wieso die nicht ins College gehen?
Ja. Und
schlechtes Personal.
Das Game ist eigentlich wirklich gut in dem Mitteilen, weißt, irgendwie Wasserknappheit, irgendwie Verkehrsproblem. Aber gewisse Sachen wirklich, da schaue ich noch nicht ganz. Weißt, was sind die Gründe? Ich habe es zum Beispiel auch noch nicht geschafft, mein Wasser zu exportieren.
Aha.
Beim Strom ist es einfach, oder? Du hast ja so eine grosse Karte aus so Feldchen. die du dann vergrössern und neue Fältchen kaufen. Du kannst etwa über 500 Fältchen kaufen. Also weißt du, um deine Stadtfläche zu vergrössern.
Ja.
Und am Anfang ziehst du einfach deinen Strommast, verbindest einfach mit dem, der von außen dran kommt. Das ist schon gut. Und ab dort kannst du exportieren, oder? Strom, deinen überflüssigen. Es gibt keine Wasserleitungen, die das könnten. Also ich check's nicht.
Egal. Okay.
Aber es ist wirklich so, es ist so eins von diesen Games. Du fängst an, du kannst nicht mehr aufhören, weil einfach, jetzt ist irgendwie die Nachfrage nach Industrie wieder gestiegen. Okay, baust du hinten noch ein bisschen und dann, dann könnt ihr die Strasse noch ein bisschen optimieren, dann einen Kreisel bauen. Und so eins von den Hauptunterschieden zum letzten ist, es war legendär für seine Staus. Das letzte Game. Epische Staus hast du dort gehabt, wirklich. So ein hoher Verkehrschaos, das war geil. Und jetzt ist es so, dass du jede Person wird Dinge simuliert. Also kannst du auf jede Person klicken und da steht, wo sie wohnt. Du kannst dann auch draufklicken, dann geht es gerade zum Wohnhaus, wo sie arbeitet, was sie verdient. Und du kannst sie dann auch favorisieren, wenn dich interessiert, was sie dann macht.
Also wie der Realität, der Staat weiß alles.
Der Staat weiß alles in Cities Skylines.
Oder wie bei Ding, oder wie bei Watch Dogs.
Ja genau, da weisst du alles. ich glaube, so das Micromanagement musst du jetzt nicht unbedingt so machen. Ich schaue es dann meistens in Makro-Ebene an. Aber eben auch die Fahrzeuge. Im Alter war es so, wenn ein Auto irgendwo hin ist, also jemand hingefahren ist, dann hat das nachher einfach sozusagen in den Hosensack gepackt, dann ist das Auto weg gewesen. Und jetzt ist so, jedes Auto ist fix. Also das wird parkiert.
Das ist so krass.
Und am Anfang habe ich das Gefühl, scheiße, nach wirklich einer Stunde, ich habe schon mega Staus überall. Dann habe ich mal angezoomt und gemeint, nein, die parkieren alle da. Einfach links und rechts in meine Strasse zuparkiert.
So krass.
Und das ist wirklich der Verkehrsfluss. Kannst du jetzt, wenn du Bock hast, du kannst Abbiegeverbote reinmachen, Ampeln, du kannst, dass die Strasse nur in eine Richtung geht, oder dass zwei Spuren gerade und drei in die andere Richtung. Du kannst eine Busspur ziehen. Du hast so viele Möglichkeiten, um die Stadt zu managen. Also du kannst recht ins Detail gehen. Und auch eines der Hauptveränderungen im Alten war es so, am Anfang hast du noch nicht alle Sachen. Ich kann zum Beispiel noch kein Atomkraftwerk bauen, das muss ich freischalten. Und im Alten war alles einfach an den Wachstum gekoppelt gewesen, oder? Und jetzt haben sie es versucht zu entschärfen. Jetzt ist es so, du sammelst Erfahrungspunkte für die Zufriedenheit deiner Bewohner, irgendwie Strassen, die du baust, neue Zonen, die du errichtest, Gebäude, die du kannst upgraden. Das gibt alles Erfahrungspunkte. Das Wachstum gibt eben auch Erfahrungspunkte. Es gibt eben schon immer noch überproportional mehr. Aber über die Erfahrungspunkte erreichst du neue Meilensteine. Und bei den Meilensteinen sind zum Teil auch Gebäude drin, aber eigentlich kommst du einen Erfahrungspunkt über, also so einen Erweiterungspunkt. Und den kannst du einsetzen wie so einen Talentbaum, wo dann irgendwie Solarenergie freischaltet ist oder breitere Strassen und so. Und das ist echt noch cool, oder? Das heisst, du kannst eigentlich selber ein bisschen bestimmen, machst jetzt mal voll auf ÖV, oder? Machst mal das Tram und so und U-Bahn freischalten. Das finde ich recht cool. Dass du kannst, ich finde, du hast viel mehr Flexibilität, wie deine Stadt aussieht. Und es gibt auch, im Vergleich zum ersten, sieht nicht mehr alles amerikanisch aus. Du kannst jetzt europäische Regionen wählen. Auch so nördliche, südliche Hemisphäre, das kannst du nur in den USA. Aber es hat eine Auswirkung auf das Klima und das Klima hat Auswirkungen auf deinen Stromverbrauch, wie die Leute sich bewegen. Das ist witzig, es fühlt sich dann irgendwie, es ist interessanter, um etwas zu bauen, wenn du das Gefühl hast, es hat wirklich, die Auswirkungen sind auch da, oder? Es ist wirklich, ich habe das Gefühl, es ist eine super Fortsetzung, hat natürlich nicht alle Inhalte, die das Alte hatte. Das Alte hat über 10 Jahre so viele Add-ons bekommen. Und all die Sachen. Okay, ja. Genau. Und das heisst, da gibt es natürlich Sachen, wenn du all die Add-ons hast, die sind natürlich nicht alle drin. Aber
ja, die kommen dann vielleicht noch. Oder?
Eben. Aber die Simulation ist geiler. Und was ich aber noch muss sagen, Performance ist recht scheiße.
Ja. Also
auf High, mit maximalen Details, habe ich so 17 Frames. Wirklich. Was? Auch wenn die Stadt klein ist. Egal wann. Und das haben sie gesagt, sie wissen, sie haben noch ein Performance-Problem. Es hat dann auch schon so einen 50 GB Patch, wo du so einen Test, und wirklich nur einen Test-Patch. Wow. Das ist genau gleich gelaufen mit dem. Und sie versprechen, zum Launch wird das noch ausbügelt, aber eben.
Wann ist der Launch?
Am 24. Oktober.
Okay.
Also.
Bald.
Ist schade. Also es sieht auch auf mittleren Details easy aus und dann läuft es bei mir mit 40. Also dann ist es völlig easy spielbar. Und
cool.
Ja, ist witzig. Macht Bock wieder, um so eine Stadt zu besiedeln. Und Genau, das Einzige, was mich gestört hat, das verdammte Radio. Es gibt so mit, weißt, mit Moderatoren. Die sind nur Englisch, auch wenn du Deutsch spielst. Hey, die quatschen einfach immer so einen Scheiß. Empfehle ich euch, wechselt gerade. Es hat so zwei coole Stationen mit solchen chilligen Beats und so. Die sind geil. Mhm. Nicht ganz SimCity 2000 Soundtrack geil, aber sehr gut. Gut, also komm, dann sind wir hier am Schluss von unserer Techtelmechtel-Folge. Was ich eigentlich am Anfang hätte sagen sollen, aber die, die hören, merken es nicht. Aber wir haben ja kein Video mehr, falls ihr das gleich mal gesucht habt. Wir haben einfach ein bisschen auf den Ertrag angeschaut und gemerkt, es lohnt sich irgendwie nicht mehr, das Video zu produzieren. Darum gibt es ab sofort kein Video mehr. Heisst nicht, dass es nie mehr eins wird geben. Vielleicht machen wir dann irgendwann mal wieder eins, je nachdem. Aber jetzt mal bis auf Weiteres machen wir wieder Audio only. Das spart uns ein bisschen Zeit. Und
Wasser.
Genau. Ich hoffe, wir sind das nicht bei uns. Und, genau, trotzdem danke ich euch einfach fürs Zuhören, nur noch, nicht mehr fürs Schauen. Und Luca und Flo fürs Mitmachen. Und bis ja, in einer Woche. Tschüss miteinander.
Tschüssi.
Tschüss zusammen.